Okay, Lu, was könnte ich jetzt sagen, was dich so richtig, richtig aggressiv machen würde?
Also ich habe schon Kaffee getrunken, mich macht gerade gar nichts aggressiv.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Das war eine sehr diplomatische Antwort, vielen Dank. Aber damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert. Wie immer natürlich mit Luise. Hallo Luise.
Hallo Kai.
Aber heute auch mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Lu. Hallo Lu.
Hallo Kai, hallo Luise.
Schön, dass du dabei bist. Hättest du mal gedacht, dass du in einer Podcast-Folge über Statistik und Psychologie drin sitzt?
Nee, und ich hätte auch nicht gedacht, dass du den Podcast dann leitest oder ihr zusammen.
Ja, das hätte ich, glaube ich, vor kurzem auch noch nicht gedacht. Aber dann stellen wir dich erstmal vor, oder vielleicht willst du dich auch kurz selbst vorstellen. Ich meine, Luise und ich, wir kennen dich natürlich, weil wir letztes Jahr wie gebannt vor dem Fernseher saßen, jede Woche zugeschaut haben, was passiert ist bei Princess Charming. Und ich bin immer überrascht, wie viele Leute Princess Charming kennen und auch geschaut haben. Du wahrscheinlich auch. Aber es gibt sicherlich auch welche, denen das gar nicht sagt. Deswegen würde ich einfach mal kurz vorstellen, kurz erklären, was ist Princess Charming? Wie hat das dein Leben so verändert im letzten Jahr?
Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Dann nochmal, also ich bin Lu, ich bin 22 Jahre alt. Meine Pronomen sind sie, ihr. Und aktuell wohne ich in Berlin. Und wie du schon richtig gesagt hast, habe ich letztes Jahr bei Princess Charming mitgemacht. Das ist ein Format, ich würde eigentlich sagen ein Trash-TV-Format. Und wir hatten vielleicht auch einfach Glück, weil es war gar nicht so viel Trash tatsächlich im Endeffekt. Und eigentlich, ich denke, der Bachelor sagt vielleicht vielen schon was oder eher was. Das Format besteht daraus, dass es eine Princess Charming gab und 20 KandidatInnen, die dann sich versucht haben, in diese Princess zu verlieben. Und die Princess hat sich versucht, in eine andere KandidatIn zu verlieben. Und das gab es, glaube ich, über 9 oder 10 Folgen. Und ja, ich weiß gar nicht, was man sonst noch so viel zu dem Format zu sagen hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir da irgendwie gezeigt haben, dass lesbische Liebe auch irgendwie eine Daseinsberechtigung hat im TV. Das gab es nämlich vorher so eher nicht. Und ich habe da persönlich mitgemacht, weil ich fand, dass die Femmes, und das erkläre ich gleich gerne nochmal, so ein bisschen Verstärkung gebraucht haben oder Repräsentanz im TV. Weil als ich aufgewachsen bin, war es so, dass lesbische Frauen eher, oder ich habe es auch damit verbunden, eher mit kurzen Haaren, vielleicht ein bisschen größer, muskulöser, Fußball spielend oder Ballsportarten ausübend und auf gar keinen Fall sehr weiblich. Und ich da auch so eine kleine Identitätskrise hatte mit 15, 16, dass ich versucht habe, mich anzupassen oder zu verändern, mich in meinem Stil zu ändern. Einfach um da eher gesehen zu werden. Ich würde mich nämlich selber als lesbisch identifizieren und habe damals noch so ein bisschen gebraucht und habe eher gesagt, dass ich bi bin und habe dann über die Jahre gemerkt, dass ich das eher gesagt habe, um anderen Menschen das leichter zu machen oder verständlicher zu machen. Und genau, also ich würde mich auf jeden Fall als lesbisch bezeichnen. Und Femmes sind dann einfach lesbische Frauen, die sehr feminin sind. Und da würde ich mich auch dazu zählen.
Super, danke, dass du uns das auch nochmal so eingeordnet hast. Ich glaube, voll viele Begriffe benutzt man manchmal so, ohne so zu wissen, dass das vielen, glaube ich, noch gar nicht so ein Begriff ist. Von daher danke dir, wir freuen uns mega, dass du heute dabei bist, weil wir finden auch, dass du voll viel dazu beitragen kannst, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar geht es heute um Mikroaggression eben in der LGBTQIA+-Community. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, Lu, wir haben immer so ein kleines Zitat am Anfang jeder Folge. Das hauen wir immer erstmal raus und dann gucken wir so ein bisschen am Ende, dass wir das nochmal einordnen und gucken, was wir dazu sagen. Ich starte mal mit dem Zitat. Unser Zitat der Folge ist nämlich: Mir ist es egal, ob du schwarz, weiß, hetero, bisexuell, schwul, lesbisch, klein, groß, dick, dünn, reich oder arm bist. Wenn du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir. So einfach ist das. Und das ist von Eminem. Lass das jetzt mal so stehen.
Theorie.
Wir haben schon gesagt, es geht um Mikroaggressionen. Kommt dir das Wort bekannt vor, beziehungsweise kennst du das? Verspürst du manchmal Mikroaggressionen im Alltag, Lu?
Also erstmal kannte ich die Bezeichnung Mikroaggression eher nicht. Das ist ja auch nicht so ein alltägliches Wort. Aggression natürlich, das Wort kenne ich und das würde ich jetzt einfach für mich übersetzen. Kleine Momente oder Erfahrungen, in denen ich vielleicht aggressiv werde, bin, was auch immer, oder mich vielleicht in meinem Sein gestört fühle. Und natürlich gibt es da so kleine Momente. Im Alltag kann das natürlich auch so was ganz Banales an der Supermarktkasse sein. Ich glaube, wir wollen das ja aber in den queeren Kontext hier setzen. Und da gibt es natürlich auch einige Beispiele, die ich so leider schon auch öfter erleben musste.
Und ich glaube, das ist interessant, dass wir heute versuchen, so ein bisschen zu unterscheiden zwischen eben diesen Makroaggressionen und Mikroaggressionen. Also das Paper, worauf wir uns quasi aus der Wissenschaft beziehen, ist quasi so eine Special Issue quasi zu diesem Thema Homosexualität, wurde, glaube ich, auch in dem sogenannten Journal of Homosexuality publiziert, vor 3 Jahren oder so. Und da ging es eben genau um diese Differenzierung zwischen diesen zwei Sachen, Makroaggression oder Mikroaggression. Das Erste, woran mich das erinnert hat, und ihr könnt dann gerne hinzufügen, aber man kennt das so ein bisschen so aus der Thematik Rassismus, dass so ein bisschen unterschieden wird zwischen explizit und implizit, dass heutzutage die meisten Leute sagen so explizit, ich bin kein Rassist. Wahrscheinlich die meisten Menschen würden das unterschreiben, das Zitat von Eminem, das Luise jetzt gerade eben vorgelesen hat. Aber dann gibt es eben auch diese Ebene irgendwie mit implizitem Rassismus und genauso könnte man das jetzt eben auch übertragen irgendwie auf Mikroaggressionen. Vielleicht dann erstmal, Luise, an dich irgendwie so aus psychologischer Sicht, würdest du sagen, diese Unterscheidung macht Sinn und wie können wir denn sowas im Alltag überhaupt sehen?
Ich würde sagen, die Unterscheidung macht auf jeden Fall Sinn, weil nämlich das eine sich ganz anders anfühlt als das andere für die Person, die die Aggression sozusagen ausübt. Und ich glaube, deswegen können wir das im Alltag auch so viel mehr sehen auf dieser Mikroebene sozusagen, weil die Makroebene ist eine Sache, die sehr schnell sehr bewusst wird, weil es so Dinge sind, die Beleidigungen oder sowas, die sehr klar als Beleidigung auch gelten und auch als solche gemeint sind. Mikroaggressionen haben ganz oft diesen Charakter von, ich stelle eine Frage, ich will ja gar nicht beleidigen. Und deswegen muss man sich erstmal dessen bewusst werden, dass das trotzdem eine Form der Aggression ist, nur vielleicht auf dieser Mikroebene, die aber natürlich trotzdem genauso ankommt bei den Personen, die man eben anspricht. Deswegen ist es ganz wichtig, das so psychologisch zu unterscheiden, um dann auch sozusagen daran zu arbeiten, wenn man sich selber so reflektiert.
Ich finde das total spannend, weil ja quasi der Ausgang oder die Person, die diese Frage oder Antwort, wie auch immer, oder Aussage trifft, ja wirklich einfach sich vielleicht ganz oft gar nicht bewusst ist, was sie der Person, der sie die Frage zum Beispiel stellt, in der Person auslöst.
Ja.
Und oft ist es, glaube ich, auch gar nicht so leicht, einer Person, die vielleicht noch nie davon gehört hat, dass sich Leute deswegen unter anderem diskriminiert fühlen könnten, nahezubringen, dass das gerade einfach super diskriminierend war.
Also ich mache mir über dieses Thema in meinem eigenen Leben sehr viel Gedanken und versuche quasi zunehmend auf quasi meine Sprache zu achten, aber auch auf das, wie ich Sachen ausdrücke. Ich glaube, 2 Sachen vielleicht, die ich teilen will. Eine Sache, für die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, werden merken, dass Luise und ich in dem Podcast gendern. Und tatsächlich, das ist die einzige Sache, über die Luise und ich regelmäßig Feedback bekommen. Wenn wir Feedback zu unserem Podcast bekommen, dann gibt es einmal die Leute, die feiern das total. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ey, ich höre das total, aber bitte hört auf zu gendern. Und irgendwie, man merkt, das ist einmal so eine ganz polarisierende Sache. Aber dann quasi auf mich als Person, jetzt auch als weißer Mann, würde ich sagen, okay, ich versuche da schon halt drauf zu achten, weil diese Art der Mikroaggression, wie Luise gerade eben auch gesagt hat, oder du auch, Lu, das sind ja Sachen, die einem häufig dann gar nicht auffallen. Und da habe ich jetzt in Vorbereitung auf die Folge überlegt, okay, was war denn so ein Beispiel bei mir irgendwie mit so einer Mikroaggression? Und das teile ich jetzt, auch wenn es unangenehm ist. Aber dann habe ich zurückgedacht an einen Sprachkurs, wo ich dieses Jahr dabei war. Und ich habe die Leute noch nicht so gut gekannt. Und dann habe ich irgendwann mal so in den Raum geworfen und so eine weiblich gelesene Person quasi gesagt, ey, wie würdest du darauf reagieren, wenn das jetzt dein Freund zu dir sagen würde? Und in dem Moment, wo ich das schon gesagt hatte, habe ich gedacht, fuck, ja, das war jetzt unglücklich formuliert. Ja, das war absolut nicht bewusst. Und dann hat sich eben auch herausgestellt, dass mein Gaydar wie so oft komplett daneben lag. Und ich bin manchmal auch stolz darauf, dass der bei mir immer komplett daneben liegt, weil ich mir dann einbilde, dass ich nicht so sehr stereotypisiere. Aber das ist so eine... Aber das ist so eine Reaktion im Nachhinein, wo ich so denke, so wow, das, also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Situation war, aber es hätte irgendwie sehr verletzend gewesen sein können und irgendwie, ja, ich glaube, das ist das, was Mikroaggression so tricky macht im Vergleich zu Makroaggression, weil ich jetzt nicht aktiv Leute auf der Straße beleidige.
Ist das für dich eine Aussage, die du schon mal gehört hast oder wie würdest du damit umgehen, weil wir sind jetzt ja nicht betroffen sozusagen?
Also das habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Ich glaube, das wird auch so für immer so bleiben, weil ich einfach straight passing, das ist jetzt ein neues Vokabular, das ist einfach, dass ich quasi nicht auffalle oder durch mein Auftreten nicht erstmal lesbisch gelesen bin, sondern absolut weiblich feminin gelesen bin und dadurch viele Männer einfach denken, ja, die wird hetero sein oder die versuche ich mal anzuquatschen, mal schauen, was da rauskommt. Und deswegen natürlich auch viele einfach denken, dass ich vielleicht, wenn eher einen Partner habe, anstatt eine Partnerin. Und genau, ja, das ist mir schon öfter passiert und darüber kann ich zum Beispiel schmunzeln, weil ich mir dessen ja auch völlig bewusst bin. Also ich denke jetzt nicht irgendwie, ja, ich sehe super gay aus und auch wenn ich mal das Gefühl habe, heute habe ich alles rausgeholt, was am Gay-Sein dazugehört, dann passiert mir das leider trotzdem noch. Und da kann ich halt, das kann ich wegschmunzeln. Das finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Natürlich ist es schön, wenn jemand mitdenkt und vielleicht mal sagt, deiner Partnerin oder da irgendwie was versucht. Aber tatsächlich, das ist jetzt gerade die Situation, die würde mich jetzt zum Beispiel auch nicht großartig verletzen.
Mhm. Trotzdem, wenn man dann quasi tiefer in die Literatur reinschaut und sich schaut, was gibt es denn irgendwie schon zu Studien zu Mikroaggression, Makroaggression, gerade im LGBTQ-Bereich, sieht man, dass häufig Leute, die häufig diese Mikroaggression erfahren, dann doch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, irgendwie Symptome von Depressionen zu zeigen, ein geringeres Selbstwertgefühl, Traumata, all diese Zusammenhänge können in Studien gezeigt werden. Was irgendwie zeigt, dass es irgendwie dann doch ein Thema ist, was vielleicht in einer Einzelsituation nicht so schlimm ist, aber dann eben doch irgendwie über die Zeit kumulieren kann. Ich glaube, meine Frage wäre, was sind denn so typische Arten von Mikroaggressionen? Also was erlebt man denn so tagtäglich? Wie sieht das denn genau aus?
Ich kann gerne anfangen. Mir fallen da spontan zum Beispiel eine Situation, die ich persönlich auch nicht so schlimm finde. Aber ich glaube, jede queere Person kann da mindestens einmal sagen, dass das passiert ist. Und zwar ganz typisch die Frage von irgendwem auf einem Fest, keine Ahnung, Party, was auch immer. Wer ist denn der Mann und wer ist die Frau in der Beziehung? Wenn man dann mit zwei Frauen da steht, Händchen halten, dann denkt man sich, ja, also obviously, es gibt ja keinen Mann. Und davon ist man vielleicht mal schnell genervt, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm und ich kann das zum Beispiel ganz gut einordnen, weil einfach Menschen, die vielleicht gar keine queeren oder andere queere Personen in ihrem Umfeld haben und damit auch gar keine Berührungspunkte haben, natürlich versuchen, irgendwelche heteronormativen Strukturen dann auf queere Paare anzuwenden, was nicht funktioniert. Da haben wir letztens auch in einer größeren queeren Runde gesprochen. Das funktioniert leider gar nicht, aber natürlich ist das der erste Versuch. Sowas finde ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Was ich schlimm finde, ist, wenn, und das kommt leider häufig von männlich gelesenen Personen und speziell ist mir das auch jetzt öfter von, ich sag mal, Männern zwischen 25 und 35, leider auch schon mal höheren Alters passiert, dass mich Männer gefragt haben, wie haben denn überhaupt zwei Frauen Sex miteinander? Und das finde ich insofern eine sehr private Frage, weil da auch teilweise impliziert wurde, dass ich da meine eigenen Vorlieben mit einbringe und nicht nur quasi aufklärerisch das erzähle, was ich auch schlimm fände, weil ich die Männer, alle drei, mit denen mir das passiert ist, gar nicht kannte. Und über Sex mit einem fremden Mann zu sprechen, das finde ich schon wild, wenn da nicht irgendwelche Absichten dahinter sind. Und ich glaube, dass das zum Beispiel in mir auch so ein kleines, ich finde, Trauma ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber das hat schon eine kleine bleibende Schaden hinterlassen im Sinne, dass ich da sofort halt dran denken muss und auch noch genau weiß, wie unwohl ich mich da gefühlt habe. Und ich hatte da zum Beispiel einmal ein Kleid an und mir gedacht habe, also ich fühle mich gerade so nackt wie schon lange nicht mehr, einfach aufgrund der Thematik des Gesprächs.
Ich glaube, man muss da immer bedenken, gerade aus einer Perspektive von uns, die wir das nicht so viel erfahren. Eigentlich immer, wenn du sozusagen in so einer Situation bist, gibt es so ein kleines Arousal. Also dein Körper ist erstmal kurz unter Spannung, weil du musst jetzt irgendwie reagieren. Und es fühlt sich ja an, eben wie eine Mikroaggression, auch wenn es nicht immer so gemeint ist. Und ich glaube, wenn man im Alltag oder auf so bestimmten, wenn du sagst, es sind Festivitäten oder sowas, immer so damit rechnet, okay, vielleicht kann gleich so eine Arousal kommen, dann ist der Körper ja ganz schnell in so einem Spannungszustand. Und ich glaube, das ist was Mikroaggressionen sehr viel auslösen und weswegen dann zum Beispiel auch sowas wie, wir haben es jetzt mit Symptomen von Depressionen verbunden, irgendwie zustande kommt, dass man ganz viel, je nachdem vielleicht auch in welchen Kreisen man viel unterwegs ist oder wo man aufwächst, dass man der Körper eigentlich ständig immer so eine leichte Anspannung hat von so einem leichten, okay, es kann sein, dass ich gleich in eine Situation komme, wo ich eigentlich schnell wieder rausflüchten muss, Moment. Und ich glaube, das ist voll wichtig zu verstehen, dass man das auslöst, wenn man solche Fragen stellt. Und ich glaube, manchen Menschen ist es bewusst und sie übergehen das, aber ganz vielen ist, glaube ich, eben nicht bewusst, aber trotzdem heißt es nicht, dass man nicht daran arbeiten muss, so.
Ja, und dann will ich mal weitergehen und dann direkt nochmal in die Situation zurück. Wie erkläre ich denn einem Typ, ich sag jetzt mal ganz blöd Anfang 30, dass es gerade, und vielleicht noch alkoholisiert, dass es gerade absolut nicht in Ordnung ist, mich danach zu fragen, wie zwei Frauen Sex haben, nur weil ich gesagt habe, das ist meine Partnerin. Ja. Und dann vielleicht auch noch weiter zu fragen, und ich sage es jetzt so vulgär, wie es leider auch schon an mich rangebracht wurde, hattest du denn noch nie einen richtigen Schwanz oder hat dir noch nie ein Typ richtig besorgt? Das sind Sachen, da bleibt mir die Spucke weg und da fehlt mir auch jede Möglichkeit, das noch im Anstand ordentlich jemandem nahezubringen, dass das absolut einfach nicht in Ordnung ist.
Ja, voll. Und es darf auch nicht deine Aufgabe sein, sozusagen die Person, die ja eh davon betroffen ist, dass du auch noch die Person bist, die in der Situation auch noch aufklären muss, weil Menschen das nicht selber für sich selber schaffen.
Genau. Und ich würde sagen, ich habe ein sehr dickes Fell. Das bleibt an mir vielleicht noch die nächsten 3 Minuten und dann in solchen Situationen wie jetzt gerade spreche ich natürlich drüber. Ansonsten ist das aber ganz tief irgendwo in der letzten Kiste weggepackt und da denke ich gar nicht drüber nach. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die ganz anders mit solchen Momenten umgehen und die dann quasi wie so einen Trigger-Moment haben. Und dann wird es ja wie ein Spießrutenlauf. Und ich glaube, das ist das, was dann zum Schluss dazu führt, dass man vielleicht dauerhaft auch eine Art Angstzustand hat. Und ich sag mal, gerade in Berlin habe ich da ein ganz gutes Pflaster. Hier gibt's ja viele queere Bars und das sind ausgesprochen auch oft Safe Spaces, in denen darauf geachtet wird, dass eben solche Art der Diskriminierung gar nicht vorkommt. Oder wenn sie vorkommt, dass man dann zum Beispiel an die Bar gehen kann und da gibt's dann auch bestimmte Codewörter, die man dann sagen kann, damit vielleicht eine solche Person gebeten wird, die Bar zu verlassen. Und das ist natürlich ein großes Glück. Aber wenn wir jetzt mal den Rest von Deutschland anschauen, dann gibt es ja auch viele Ortschaften, wo es vielleicht eine queere Person gibt, die gerade heranwächst und sich selber noch gar nicht gefunden hat, also vielleicht auch gar kein Selbstbewusstsein hat. Und wenn man dann in der typischen Dorfkneipe steht und einem passiert sowas, dann hat man ja gar keine Art von Schutz. Und ich glaube, dann ist es ganz logisch, dass sich viele völlig aus so einem sozialen Leben auch zurückziehen.
Die Frage, die ich mir stelle, ist das jetzt so eine Aufklärungsfrage? Weil Luise, du hast gesagt, es ist nicht Lus Aufgabe, jetzt quasi hier darum zu schauen, dass das irgendwie, dass die Person aufgeklärt wird. Jetzt hast du gesagt, Lu, es geht vielleicht gar nicht bei der Frage mit dem Sex, es geht gar nicht darum, dass du da Aufklärung betreiben sollst, sondern es geht darum, dass das nur als Mechanismus genutzt wird, um was über deine eigenen Vorlieben zu erfahren. Aber trotzdem stellt sich ja für mich die Frage irgendwie, wenn wir das jetzt aus der Sicht des Aggressors betrachten, was kann man denn da überhaupt dagegen tun, Luise? Gibt es da irgendwelche Ideen in der Psychologie, warum das überhaupt stattfindet? Und können wir da irgendwie mehr darüber lernen, wie wir irgendwas dagegen tun können, dass sowas verhäuft auftritt?
Ein Thema, das hat kann ich auch schon mal im Podcast, ist auf jeden Fall sowas wie In-Group, Out-Group. Also was die Personen ja sozusagen denken, ist, dass sie eine In-Group haben, also ich als weißer Mann, der das irgendwie, der sich damit nicht auskennt. Das ist meine In-Group. Alle anderen weißen Männer zählt er dann einfach mit dazu. Und du wärst dann sozusagen seine Out-Group, also eine Gruppe, mit der er sich erstmal nicht identifiziert. Und was dann ein ganz klassisches Phänomen ist, dass die Out-Group so sehr homogenisiert wird. Also er geht dann davon aus, dass alle Personen, die er zur Out-Group zählt, dass die dann relativ gleich sind. Und wenn du ihm irgendwie eine Antwort gibst, dann wird das auf alle anderen Personen zustimmen. Und ich glaube, das muss man stark brechen, zu brechen sozusagen, dass erstmal, was ist überhaupt meine In-Group, was ist meine Out-Group, und dann brechen, wie stereotypisiere ich denn jetzt diese Out-Group, die ich mir gerade gebildet habe. Und dann würde man wahrscheinlich auch hinterfragen und dann merken, dass es eine ganz private Frage ist, die er da gerade stellt, und nicht eine Frage, mit der er irgendwas darüber herausfindet, wie andere Menschen in seinem Umfeld sozusagen agieren.
Ja, ja. Und aber auch das ist ja die, also ich finde das total spannend, wenn wir darüber reden, aber das Problem ist ja eigentlich, dass quasi praktisch an den, ich weiß nicht, Kai, du hattest gerade Aggressor, ist das richtig gesagt? Mhm. Also wichtig wäre ja eigentlich, wie schaffen wir es denn, unsere Reflexion über das Thema dorthin zu bringen? Und das ist ja eigentlich schier unmöglich. Also natürlich kann man alle Menschen dazu auffordern, vielleicht einfach mal kurz, das hört sich jetzt auch so ein bisschen blöd an, aber das Hirn anzuschalten und zu überlegen, wie sensibel sind meine Aussagen meinem Gegenüber. Aber also gerade alkoholisierter Zustand, Dorfkneipensituation oder sonst wo, ich überlege gerade, ja, mir ist das oft auch im Club oder sowas passiert, da hat man ja fast gar keine Ansatzpunkte irgendwie, dann einer Person, die man auch gar nicht kennt, irgendwie das nochmal ganz lieb nahe zu bringen. Und da bräuchte es ja vielleicht schon eine große gesellschaftliche Umstrukturierung, damit alle mal überlegen oder nachdenken, wie sensibel man mit seinem Gegenüber umgeht.
Ja, voll spannend. Kai, du hast ja eben auch angesprochen, dass du auch schon mal diese Mikroaggression sozusagen bei dir selber bemerkt hast. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, okay, darum kann ich das bei mir erkennen?
Ich glaube, der Hauptgrund liegt darin, dass ich sie erkennen will. Ja. Also ich glaube, es ist einfach so eine Frage der Einstellung, dass ich mir sage, okay, Kai, weißt du, das ist so nicht okay, weißt du, das ist nicht die Person, die ich sein will. Und dann versuche ich da eben drauf zu achten. Und im Affekt passiert sowas halt. Weißt du, das war keine bewusste Entscheidung, da ich gedacht habe, probiere ich mal rauszufinden, ob die Person jetzt einen Freund oder eine Freundin hat. Interessiert mich auch gar nicht. Aber manchmal gibt es dann einfach so automatisierte Reaktionen, die dann quasi nicht unterdrückt werden. Was Lou natürlich gesagt hat, ist die Idee, dass wir versuchen, diese automatisierten Reaktionen einfach durch gesellschaftliche Veränderungen so zu ändern, dass diese Reaktion gar nicht mehr kommt. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Und ich glaube, bis dahin ist das quasi leider wahrscheinlich eine persönliche Frage oder eine persönliche Einstellungssache, dass man sich selbst sagt, okay, ich will mir dessen bewusst werden und ich versuche, da was zu verändern. Aber ich meine, wir haben ja ironischerweise mit unserem Podcast die gleiche Idee wie das, was du angesprochen hast, Lou. Weißt du, wir haben in der ersten Staffel einen Podcast gemacht über Statistik, und wer hat sich den Podcast angehört? Leute, die an Statistik interessiert sind. Das ist toll, aber wir wollen natürlich auch Leute erreichen, die damit normal nichts zu tun haben, weil dort natürlich die Lernerfolge viel größer werden. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Und genauso ist, wenn du sagst, okay, in Berlin gibt es viele queere Bars, und alle, die sich nicht mit den Normen irgendwie verhalten, die werden gefragt, ob sie gehen können. Dann schafft man sich ja quasi in der LGBTQ-Community auch so eine Bubble, die zwar in der Bubble vielleicht sehr divers ist, aber dann auch irgendwie so ein bisschen abgegrenzt von dem Rest der Welt. Ist das so eine... Ja. Resoniert das mit dir?
Ja, also das ist auch wirklich so. Und ich muss aber auch sagen, ich hatte vorher zum Beispiel, hatte ich also kaum Berührungspunkte mit so einer großen queeren Community. Und seit der Show hat sich das für mich grundlegend geändert. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte vorher noch gar keine Ahnung, wie schön es ist, einfach mal einen Abend lang gar nicht über solche Dinge nachdenken zu müssen. Und dass es so ein Privileg ist, dass ich gerade in Berlin hier leben darf und wirklich so wenig nur noch mit Diskriminierung zu tun habe. Und ich sag mal, meine Diskriminierung war eh immer im unteren schlimmen Bereich und hat mich nie so tangiert. Und das war auch für mich nie so schlimm, weil ich, wie gesagt, sehr straight passing bin und da selten irgendwelche sehr verletzenden Kommentare kamen. Aber auch alleine sich gar nicht mehr Gedanken drüber zu machen, dass einen Mann im Club einfach anfasst, weil ich gehe zum Beispiel häufiger einfach nur noch auf Frauenpartys, da sind dann einfach vielleicht keine Männer mehr. Und die Männer, die dort sind, die wissen absolut, also erstmal ein Teil davon ist wahrscheinlich auch schwul, will ich jetzt mal sagen, so sehr stereotypisch. Aber ein anderer Teil, der weiß sich dann auch einfach zu benehmen. Und dann dieser typische, ich sag mal, schmierige Dude an der Bar, der einen einfach an den unteren Rücken fasst, um zu sagen, darf ich dich auf einen Drink einladen? Nee, darfst du nicht und nimm bitte die Hand von deinem Rücken, von meinem Rücken. Aber das gibt's halt auch nicht mehr. Und das ist halt wirklich ein Privileg, dass man dann vielleicht auch erst zu schätzen lernt, wenn man das wirklich mal erfährt. Na, insofern denke ich aber, dass ich eher Menschen, die, oder ich sag mal so eine kleine Minderheit, bewusst abgrenzt und das dann aber auch eher zu schätzen weiß, anstatt zu sagen, ach, wir grenzen uns jetzt ab, um dann und haben jetzt so einen Nachteil dadurch. Ich glaube, das ist eher ein Vorteil.
Glaube ich auch. Es ist, manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen abgrenzen aus der Not. Ich glaube, man würde sich ja wünschen, dass es anders wäre, aber im Endeffekt muss man ja das eigene Wohlbefinden dann ja auch so ein bisschen nochmal darüber stellen und schauen, dass es einem selbst gut geht. Deswegen, ich glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion, aber halt quasi größere gesellschaftliche Veränderungen sind auch noch notwendig. Ich glaube, eine letzte Frage, die ich hätte, ist, also inwiefern spürst du denn diese gesellschaftlichen Veränderungen? Also weil wir sagen, okay, da muss sich was verändern. Ich habe ein bisschen das Gefühl, da hat sich schon richtig viel verändert, auch wenn viel sich noch nicht verändert hat. Also siehst du es auch so oder denkst du, wir sind noch ganz am Anfang oder wo würdest du uns so auf der Strecke so ein bisschen einschätzen?
Also ich sag mal, wenn wir eine Skala von 0 bis 100 haben, dann denke ich, dann sind wir so bei 1,5. Und wenn man sich in der Gruppierung befindet, diese 1,5 gerade sind, na, dann fühlt sich total viel an. Und ich merke zum Beispiel, dass gerade vielleicht auch noch jüngere Heranwachsende oder Teenies, wie auch immer, schon viel bewusster mit dem Thema umgehen und zum Beispiel da Jungs sich mittlerweile einfach die Fingernägel lackieren können oder auch mal schminken können, wenn sie darauf Lust haben, ohne dass dann direkt jemand kommt und sagt, sag mal, bist du schwul? Nee, ich habe es jetzt einfach nur aus Stylinggründen gemacht. Ich glaube, da, wie gesagt, da ist schon viel passiert. Allerdings haben wir ja natürlich auch noch einen anderen Teil der Gesellschaft, der dann vielleicht von Mitte 20 bis, ich sag mal, 60 reicht. Menschen, die sich eigentlich mit dem Thema gut auseinandersetzen könnten, es aber auch oft bewusst nicht möchten. Was ich total interessant fand, war, dass du erzählt hast, dass da Leute darauf aufmerksam machen, dass man eben nicht gendert und da frage ich mich auch, was ist denn da schiefgelaufen? Es schränkt ja niemanden ein. Es geht ja in einer Gender-Diskussion zum Beispiel nie darum, jemanden auszuschließen. Es geht einfach nur darum, dass man eben inklusiv spricht. Und ich verstehe nicht, warum sich manche Menschen bedroht fühlen, wenn man eine Minderheit mit in die Sprache einbezieht. Und ganz grundsätzlich, es muss ja niemand gendern und es muss auch niemand perfekt machen. Das ist so auch in der Gender-Diskussion ein großes Thema. Wenn man da Fehler macht, dann ist einem ja niemand böse. Man muss sich auch nicht ständig korrigieren. Wenn man gute Absichten hat und sagt, ich versuche das so oft es geht, dann sind ja schon alle dankbar. Und dann verstehe ich es gar nicht, wenn jemand sagt, ja, das stört mich. So, warum stört dich das? Ja, und ich glaube eben, dass wir jetzt dadurch, dass wir sehr bewusst mit dem Thema umgehen und sehr viel darüber reflektieren, natürlich das Gefühl haben, dass wir schon sehr viel richtig machen und dass deswegen auch schon sehr viel richtig gemacht wird. Ich würde jetzt aber natürlich für euch beide noch viel mehr als für mich sagen, dass ihr in einem sehr, ich sag mal, studierten, elitären, bildungsreichen Umfeld seid, wo Menschen einfach grundsätzlich in einer ganz anderen sozialen Umfeld sich bewegen. Und wenn wir aber vielleicht uns hier, Berlin, ich wohne in Kreuzberg, wenn wir eine halbe Stunde Richtung Cottbusser Platz laufen, das ist eine ganz andere Welt. Und dort anzufangen mit Gendern, dann musst du vielleicht Angst haben, dass dir jemand ins Gesicht haut oder sowas. Also das ist leider einfach so. Und deswegen, hier in Berlin habe ich auch ganz oft das Gefühl zum Thema Nachhaltigkeit, ja, wir sind doch schon alle total weit und wir wollen das alle. Aber ganz oft ist das einfach nur, das sind die Gedanken der Bubble und das Umfeld drumherum, sobald man mal außerhalb oder die Bubble verlässt, ist dann hat eine ganz andere Einstellung. Und da ist Gendern, wird belächelt. Wenn ich sage, ich bin lesbisch, dann ist es so, ja, komm, das ist eine Phase, irgendwann hat sie nochmal einen Mann. Man kann sich seiner Identität nicht sicher sein. Und wenn jemand erzählt, ich glaube, dass ich non-binär bin oder ich glaube, dass ich in dem falschen Körper geboren wurde, dann wird das auch noch belächelt. Und da muss noch ganz, ganz, ganz viel passieren, damit man sich da einfach sehr sicher in unserer Gesellschaft fühlt als, ich sag mal, queere Person.
Absolut. Ja. Gut, dass du es nochmal ansprichst, weil wir sagen ja schon, wir müssen auf Mikroaggressionen achten, aber wir wissen jetzt ja schon, was das ist sozusagen. Und wenn Menschen nicht mal die Bildungszugänge haben, zu wissen, was das ist, wie können sie dann noch den Schritt machen, das noch zu reflektieren? Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, als ständige Zuhörerin unseres Podcasts, Lou, weißt du natürlich, dass wir den Podcast immer beenden mit der Frage, was wir quasi für uns aus der Folge mitnehmen. Ich gebe dir aber noch kurz Zeit und frage zuerst Luise. Luise, was hast du denn heute gelernt?
Ich fand es einfach richtig schön, nochmal so aus deiner Perspektive aus der Bubble zu hören sozusagen, gerade weil ich nicht so da drin bin. Auch wenn man natürlich Freundinnen hat, die irgendwie da Teil dessen sind in Münster, hier wo ich bin. Und gerade, ich habe das Anfangszitat gelesen und ich muss dann immer so schmunzeln, weil ich denke, ah, das ist super platt, dass Eminem sowas sagt. Aber ich glaube, so viele Leute denken so und so viele Leute reagieren mit Mikroaggressionen. Und es ist super wichtig, dass wir uns mal damit zusammensetzen und mit Leuten reden, die einfach sagen können, ja, so und so ist mir das passiert und das wird mir helfen. Deswegen danke dir, dass du dabei warst.
Ja, super gerne und nochmal vielen Dank. Ich glaube, ich nehme aus der Folge mit, dass auch außerhalb der queeren Community sehr viel über vielleicht Probleme oder vielleicht, ich sage jetzt mal bewusst Mikro- oder Makroaggression, innerhalb der queeren Community gesprochen wird und dass es quasi gar nicht nur queere Menschen sind, die sich damit beschäftigen, sondern natürlich auch viel, viel Menschen und dass die Bubble, die versucht, Dinge richtig zu machen oder richtig ja zu machen, tatsächlich viel, viel größer ist, als man das manchmal selber glaubt. Und das ist ein sehr schöner Gedanke, weil ich dann auch immer die kleine Hoffnung habe, dass in 20, 30 Jahren und vielleicht, wenn ich mal Kinder haben sollte, die vielleicht schon in einer etwas anderen Gesellschaft aufwachsen.
Voll. Kai, was hast du so heute mit rausgenommen?
Zwei Dinge. Eine individuell, die andere quasi gesellschaftlich. Ich glaube, bei mir auf mich selbst bezogen, auch mit Bezug auf das Zitat, quasi, es reicht nicht zu sagen, dass man niemanden verletzen will. Man muss noch ein paar Schritte weitergehen und auch sich selbst hinterfragen und quasi nur noch mehr Bewusstsein entwickeln. Und gesellschaftlich, glaube ich, fand ich halt spannend diese Frage der Erreichbarkeit. Weißt du, in der Psychologie, wir entwickeln häufig Interventionen, wo wir schauen, okay, wie können wir das jetzt verbessern oder so. Aber wenn wir dann nur Leute erreichen, die sich eh schon dafür interessieren oder eh schon Bewusstsein dafür haben, dann bringt das nichts. Und dann ist halt die Frage, wie du jetzt auch am Ende dann in die Richtung gegangen bist, wie kommen wir quasi zu einem Zustand, wo wir quasi im besten Fall die ganze Bevölkerung erreichen. Ich denke, das ist einfach was Gutes im Hinterkopf zu behalten und auch spannend, auch mit Forschungssicht darüber nachzudenken. Schön, sehr schön, Lou. Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, dass du dabei warst. Vielen Dank an alle, die zugehört haben.
Vielen Dank für den tollen Austausch, muss ich an der Stelle auch mal sagen.
Ja, danke. Das Paper, auf das wir uns ursprünglich bezogen haben, das könnt ihr natürlich auch in den Shownotes finden, wie immer, und dort mal reinschauen. Es sind auch nur so 3-4 Seiten. Es ist, wie gesagt, nur die Introduction zu einer Special Issue, wo das Thema dann auch viel detaillierter behandelt wird. Und ansonsten empfehle uns gerne weiter an Leute, die sich vielleicht auch mal mehr mit diesem Thema beschäftigen sollten oder ein Bewusstsein dafür entwickeln sollen, ob sie wollen oder nicht, sie hören sich diese Folge jetzt an. So, ich glaube, das war's von uns. Schaut gerne auch bei Instagram vorbei, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut und bis demnächst. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.